Erntedank, Dank für die eingefahrene Ernte. Wann hast du das letzte Mal gemacht oder überhaupt schon mal gemacht? Tobias hatte ja gerade ganz ähnlich gefragt. Also bewusst für das Danke zu sagen, was geerntet wurde. Im Angesicht des Wohlstandes und der recht gut gefüllten Supermarktregale fällt uns das sicherlich viel schwerer als den Menschen vor einiger Zeit, vor einigen, ja, 100 Jahren, vielleicht auch nur ein paar Jahrzehnte. Da konnte man sich das noch besser vorstellen. Noch weniger selbstverständlich ist es, wenn du gar nicht weißt, wem du Danke zu sagen hast. Ja, dem Bauer, der das Korn gesät, gedroschen hat und das dann in deinem Brot verarbeitet wurde, den kennst du ja gar nicht. Hinter dem Erntedank steckt ein noch viel höherer, ein noch viel edlerer Gedanke, als dem Bauer Willi Danke zu sagen. Wem haben wir denn wirklich zu danken, wo der Bauer doch gar keinen Einfluss darauf hat, wie das Wetter wird, wie es wächst, wie die Pflanzenzellen sich teilen? Wir danken nicht Mutter Natur, sondern was da funktioniert und passiert seit vielen, vielen tausend Jahren, ist intelligent und machtvoll eingerichtet. Deshalb haben wir allen Grund, alleine Gott Danke zu sagen. Er ist gütig, er ist freundlich. Vater, wir danken dir für die Gaben, die du darreichst. Freundlich ist er im Sinne von Saat und Ernte. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen Gottes Freundlichkeit, seine Güte, seine Fürsorge uns anschauen. Und das mit dieser Geschichte, die wir in der Bibel finden, von Säen und Ernten deutlich machen. Wir werden nicht alle Stellen uns irgendwie anschauen, die mit Saat und Ernte zu tun haben. Das wäre ziemlich viel. Aber wir werden einfach in die Bibel reinschauen. Weil sie das Buch von Gott ist. Wir glauben, dass Gott Menschen dazu gebraucht hat, das aufzuschreiben, was er wollte. Und darum können wir ihr glauben. Und demnach folgen, was Gott sagt. Und so werden wir stichpunktartig heute von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel wirklich ein bisschen mal durchgehen und lesen, was Gott zum Thema Saat und Ernte aufgeschrieben hat. Und wie das seine unendliche Freundlichkeit, seine Güte und Fürsorge zeigt. Das Thema heute lautet wie folgt: Gottes Freundlichkeit in der Geschichte von Säen und Ernten. Und ich möchte, dass du verstehst, dass diese Geschichte aber weit mehr als diesen Gedanken fasst, was wir hier vorne sehen, dass irgendwas einmal gesät wurde, gewachsen ist und geerntet wurde. Ich meine damit die Geschichte von Gottes guter Versorgung nicht nur auf dieser greifbaren Ebene, dass wir mit Essen und Trinken versorgt werden, sondern ich spreche auch von der Versorgung Gottes in der globalen Katastrophe. Nicht den Klimawandel, sondern den Wandel ohne Gott. Das ist eine weltweite Katastrophe, weil jeder Mensch von Natur aus ohne Gott lebt. Ohne eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Das heißt, wenn wir heute passend zum Thema Erntedank uns das Thema Saat und Ernte anschauen, und Gottes Freundlichkeit entdecken, dann werden wir auch sehen, was seine Freundlichkeit mit deinem und meinem Leben ganz persönlich zu tun hat. Und ich möchte mit uns so 5 Zeitpunkte oder 5 Eckpunkte anschauen, um das Thema so ein bisschen, ja, griffig zu haben. Der erste Punkt ist vollkommen. Und da werden wir uns die ersten 2 Kapitel der Bibel einfach so ein paar Verse rausgreifen. Gottes Schöpfung, da fängt das alles an. Wenn wir Gott Danke sagen, da hat es angefangen. Dass Gott die Natur und auch den Menschen gemacht hat und uns in eine damals perfekte Harmonie in der Beziehung zu ihm gesetzt hat, Adam und Eva. Dann aber der zweite Aspekt ist verzwickt. Es wurde verzwickt, es wurde schwierig. Schon im 3. Kapitel der Bibel, der sogenannte Sündenfall, wo die Beziehungen zwischen Gott und Mensch, unter dem Menschen und von Mensch zur Schöpfung zerstört wurden. Aber Gott hat nicht aufgegeben, sondern er hat etwas versichert. Trotzdem, dass die Menschen böse waren und wir es bis heute noch sind, werde ich gleich noch mehr darauf eingehen, hat er nicht hingeschmissen und gesagt, ist mir jetzt egal. Nein, er hat zugesichert, Saat und Ernte werden bleiben alle Tage. Versorgt. Gottes Fürsorge bis heute steht. Und darüber hinaus, und das werden wir bei diesem Aspekt betrachten, geht es nicht nur um diese Fürsorge des leiblichen Wohls, sondern vor allem auch für unser Innerstes, seine Fürsorge für unsere Seele. Und am Ende, und da dürfen wir uns freuen, wenn wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, wenn Jesus uns gerettet hat, dürfen wir auf diesen Punkt schauen, vollendet. Und da schauen wir eigentlich nur in die letzten beiden Kapitel der Bibel. Gott wird alle Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, in diese Vollendung führen, zu einem guten Ende bringen. Und da wird auch vollkommene Sorge getragen. Darum soll es heute gehen. Und dieses Ziel, was wir heute haben, ist, dass du Gottes Freundlichkeit erkennst und sagst, ja, dieser Gott ist freundlich und er möchte eine Beziehung zu dir haben. Gottes Freundlichkeit in der Geschichte von Säen und Ernten. Zunächst in diesem vollkommenen Rahmen. Wie gut hat Gott alles in seiner Vollkommenheit geschaffen? Der Mensch ist in einen Status geschaffen worden, dass er eine vollkommene Beziehung zu Gott hatte, Adam und Eva. Und dieser Aspekt, diese Harmonie betrifft ja nur die ersten beiden Kapitel der Bibel, so wie sie bis heute eigentlich nie möglich sind. Seit 1. Mose 3 ist etwas passiert, da werden wir dann gleich noch drauf schauen, was das völlig in ein Ungleichgewicht, völlig in Zerstörung gewirkt hat. Aber zunächst sehen wir diese Vollkommenheit. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir können uns später darüber unterhalten. Ich bin davon überzeugt, weil Gott in der Bibel das sagt, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Es gibt total Sinn. Wir können uns gerne darüber unterhalten, was vor den Urknall hätte sein sollen, dass der überhaupt entstanden ist, wo da die Intelligenz ist, wo da die Masse herkommt, die Materie. Wir können uns auch darüber unterhalten, was nun würdiger ist. Vom Affen abzustammen oder vom lebendigen und ewigen Gott. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern dich einfach einladen, mit mir in die Bibel hineinzuschauen. Ich werde die Bibeltexte heute hier auch direkt vorne haben, könnt ihr direkt mitlesen. Und wir gehen direkt in das erste Buch Mose, ins erste Kapitel und lesen dort die letzten 3 Verse. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich das grüne Kraut zur Speise gegeben, und es geschah so. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der 6. Tag. Da spricht Gott zu den Menschen, die er geschaffen hat. Am 6. Tag hat er den Menschen gemacht und erst dann sagt er nicht mehr, dass alles gut war, sondern dass es sehr gut war. Und für den Menschen hat Gott alles vollkommen eingerichtet, dass er genug zu essen hat, Kräuter und Früchte in Hülle und Fülle. Sollen zur Nahrung dienen. Saat und Ernte war eigentlich nicht wirklich ein Thema damals, sondern Gott hat das in einer so großen Fülle gemacht. Wir werden gleich sehen, dass der Mensch trotzdem irgendwo eine Verantwortung hat, das Bebauen und das Bewahren. Aber so freundlich ist Gott, dass er das alles dem Menschen gegeben hat. Und wenn wir ins nächste Kapitel gehen, Kapitel 2, Vers 9, dann sehen wir, wie schön das beschrieben wird. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und dem Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Als Anna mir gestern die Bilder geschickt hat, hier habe ich gesagt, wow, wirklich schön. Begehrenswert anzusehen. Ja? Natürlich, wenn ich eine Schokolade irgendwo sehe, die ist für mich auch sehr begehrenswert anzusehen, aber es war wirklich schön hergerichtet und sieht sehr schmackhaft aus. Gut zur Nahrung. Und der Mensch erlebte damals in Hülle und Fülle, es ging ihm so gut. Er lebte in vollkommener Harmonie mit Gott, er war zutiefst dankbar, also Erntedank war eine Sache. Er erntete und war direkt dankbar, in so einer Harmonie lebt er mit Gott. Und der Schöpfer, Gott, gab den Menschen Aufgaben, Freiheiten und Grenzen. Schaut mal rein in die Verse 15 bis 17. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also wir sehen hier drei Dinge gewissermaßen. Gott gibt eine Aufgabe, Gott gibt Verantwortung dem Menschen, bebauen und bewahren. Das am Leben zu halten, in dem Sinne, dass der Mensch dafür Verantwortung trägt, es weiterzuführen. Der Mensch bekommt alle Freiheiten. Du darfst von allem essen, außer diese eine Eingrenzung. Gott nennt auch die schrecklichen Konsequenzen. Das kannte der Mensch damals nicht. Du musst sterben. Wir sind tagtäglich mit diesem Thema konfrontiert. Vielleicht nicht mehr persönlich, was auch gut ist, aber wir hören sehr oft vom Tod und vom Sterben. Und das hat Gott, der Schöpfer, alles aus Liebe gemacht. Vollkommene Liebe, hautnah für Adam und Eva, griffig. Alles ist da gewesen, bis heute wahrscheinlich auf einem unerreichbaren, geschmackstechnisch unerreichbaren Level. Ernte und Dank gingen so ineinander über. Und so ist es gewissermaßen auch wie ein Kind, das erlebt. Ein Kind erlebt die Versorgung von Vater und Mutter. Nicht in Vollkommenheit, aber in so einer Güte. In so einer Liebe, wo die Kinder auch Verantwortung gewissermaßen bekommen, wo ihnen alle Freiheiten gelassen werden, aber auch Grenzen gesetzt werden. Was gut ist, was diese vollkommene Liebe auch ausmacht, die wir als Vater und Mutter nie ganz erreichen können. Aber Gottes Freundlichkeit, sie ist so gut und darum ist es so schade, wenn wir jetzt zum zweiten Punkt kommen. Das erste war vollkommen. Das zweite ist verzwickt, wenn wir das sehen, was der Mensch letztlich daraus oder damit gemacht hat. Und doch hört Gottes Fürsorge, seine Freundlichkeit nicht auf. Ich möchte hier erklären, wie sich der Mensch von Gott entfernt hat, aus dieser Beziehung leider herausgebrochen ist. Wir nennen das Sündenfall und von da an eben nicht mehr fähig war, in gesunden Beziehungen zu leben. Und das hat auch was mit diesem einen Baum zu tun, dieser einen Eingrenzung gewissermaßen. Zwei Bäume waren es, hier haben wir lesen, im nächsten Kapitel, 1. Mose 3, Vers 6, folgendes. Die Frau sah, dass der Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, gut zur Speise war, dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Eine Augenlust, gut zur Nahrung. Auch dieser Baum war genauso. Aber plötzlich stand der Mensch hinter dem Zaun, der Gott gesetzt hatte. In seiner Liebe, in dem Bewusstsein, das geht nicht. Es werden schreckliche Konsequenzen folgen. Adam und Eva haben diese Grenze überschritten und bringen sich in diese verzwickte Lage der Sündenfall. Durch diese vollkommene Harmonie ist nun ein Riss gekommen. Die vollkommenen Beziehungen waren zerstört. Zunächst sehen wir das dann auch in den nächsten Kapiteln sehr deutlich untereinander, wie wir das bis heute sehen. Direkt im nächsten Kapitel lesen wir davon, wie ein Bruder den anderen ermordet. Wie die ganze Welt böse ist, wie Gott in Kapitel 6 feststellt. in Kapitel 8 nochmal, der Mensch böse von seiner Jugend an. In Kapitel 11, wie deutlich wird, dass der Mensch nach Selbstverherrlichung, nach Selbstverwirklichung strebt. Turmbau von Babel. Und wir können bis heute durchgehen und in unser eigenes Leben schauen und merken, oh, an vielen Punkten sind wir doch auf derselben Schiene. Und wo das Selbst groß ist, da ist das Untereinander viel weniger. Und du kennst am besten deine Beziehung zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner, zu deinen Freunden, zu deinen Bekannten, zu deinen Verwandten, zu deinen Nachbarn. Das läuft nicht immer so rosig. Die Bibel nennt diese bösen Gedanken, Worte und Taten, die wir zum Ausdruck bringen, Sünde. Und durch jede Sünde verfehlen wir das Ziel Gottes. Gott sagt, ich bin so nicht. Und ich möchte, dass ihr reinlebt, dass ihr ohne das lebt. Mit jeder Sünde verfehlen wir dieses Ziel. Und damit baut der Mensch von Natur aus eine Schuld gegenüber Gott auf. Gegenüber seinem Schöpfer. Folgen des Sündenfalls. Die erste, die horizontalen Beziehungen sind kaputt. Und das hat damit zu tun, dass diese Beziehung kaputt ist, die vertikale Beziehung. Menschen leben ohne Verbindung zu Gott, genauer gesagt ohne persönlich mit Jesus Christus zu leben. Sie wollen nicht ihn in ihrem Leben haben. Und das ist diese globale Katastrophe, von der ich gerade sprach. Ohne Gott, ohne Jesus Christus im Leben zu leben. Und die Folgen dieses Ereignisses, was wir gerade gelesen haben, sie betreffen jeden Menschen bis heute, dich und mich. Der Tod ist in die Welt gekommen. Der irdische Tod, Menschen sterben. Schlimmer noch, der geistliche Tod. Der innere Tod. Die Trennung zwischen Gott und Mensch. Keine Harmonie mehr, ohne Chance mit ihnen in Verbindung zu treten von sich selbst aus. Wir kommen gleich auf dieses Problem zurück. Wir sehen also nur zerstörte Beziehungen und als letztes möchte ich diese erwähnen. Bis heute sehen wir diese Komplikation zwischen Mensch und Schöpfung. Ich möchte nicht auf diese ganzen Buzzwörter eingehen wie Klimakatastrophe und Erderwärmung, das ist nicht der Platz dafür. Wir schauen lieber in die Bibel rein, in Kapitel 3 nochmal, 1. Mose 3 und lesen dort die Verse 17 bis 19 und sehen, was das für Auswirkungen bis heute hat. Wir sind noch in diesem einen Kapitel des Sündenfalls und die Folgen wie folgt. Zu Adam sprach Gott, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Verfluchung des Erdbodens. Mike, Gartenarbeit wohl. Muss auch diese Woche nochmal ran. Jetzt darf man ja wieder ordentlich zurückschneiden. Bei mir geht es nicht um Saat und Ernte, sondern nur um Erhaltung. Aber es wächst und wuchert. Folgen dieses einen Ereignisses. Paulus, der Apostel, bringt das vor ungefähr 2000 Jahren so gut auf den Punkt, wie die Schöpfung selber sogar leidet. Er sagt Folgendes in Römer 8, 22. Das Rote kann man echt schlecht lesen, müsst ihr gut zuhören. Er sagt, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt oder leidet und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also Paulus sagt, die Schöpfung, sie leidet unter diesem Ereignis. Ein sehr eindrückliches Bild. Ich weiß nicht, wann es bald soweit sein wird, Jana, aber Geburtswehen stehen an. Die ganze Schöpfung leidet. Es ist ein Leiden. Ein Riss ist zwischen Gott und Mensch und zwischen den Menschen und zwischen Mensch und Schöpfung gekommen. Aber, und das ist das Bild, was hier zu Ende gedacht werden muss, wenn es um Geburtswehen geht, gibt es auch eine Geburt. Neues Leben. Hoffnung. Und da gehen wir wieder zurück in 1. Mose 3 und da Vers 15. Da hat Gott schon gezeigt, ich werde eine Lösung schaffen. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, du Schlange, du Satan, sagt Gott, und zwischen der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also Gott sagt schon an dieser Stelle, ich werde jemanden schicken, der den Riss kittet. Es wird jemand sein, der Erlösung schenkt. Es wird jemand sein, der den Weg zu Gott wieder frei macht. Und zu diesem Ausweg, es ist eine Person, werde ich gleich bei dem nächsten oder übernächsten Punkt viel mehr sagen. Heute, wie gesagt, geht es darum, dass du diese ganze Freundlichkeit, die Gott auch trotzdem noch in dieser Situation hat, erkennst und sagst, ja, dieser Gott, er möchte dennoch eine Beziehung zu mir haben. Möglich durch diese eine Person. Vollkommener Zustand, er wurde verzwickt. Und nun schmeißt Gott aber nicht alles hin, auch wenn es schon in den ersten Kapiteln danach so aussieht. Stichwort Noah und die große Sinnflut. Und doch gibt Gott eine Versicherung mit. Und das ist für Erntedank und für Ernte sehr, sehr wichtig. Ich möchte verdeutlichen, wie Gott gewissermaßen das Überleben sichert. Dass wir heute noch leben, liegt in Gottes Hand. Und er schenkt uns damit Zeit, ihn noch persönlich kennenzulernen. Ja, wir springen 5 Kapitel weiter in 1. Mose. Keine Angst, ihr dürft keine Rückschlüsse ziehen, dass wir jetzt erst 8 Kapitel in der Bibel geschafft haben. Wir kommen am Ende an. Wir machen gleich einen etwas größeren Sprung in den Hyperraum. Genau, 1. Mose 8, Vers 22 möchte ich mit euch zusammen lesen, wo Gott ein Versprechen gibt, was bis heute gilt. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott versichert Saat und Ernte. Dafür schenkt er, und das tut kein Bauer, Frost und Hitze. Dafür schenkt er, und das tut auch kein Bauer, Sommer und Winter. Und dafür schenkt er, und das tut auch kein Bauer, Tag und Nacht. Das tut Gott. Das ist Gottes Freundlichkeit in der Geschichte von Säen und Ernten. Dass er dennoch sagt, ich versichere euch, ich werde euch dadurch am Leben erhalten. Und dieser Zustand, der ist bis heute. Und wir dürfen leben, und die Bibel macht an anderer Stelle deutlich, dass Gott noch nicht diese Erde zum Ende gebracht hat. Also er schenkt noch Zeit, damit Zeit ist, Gott kennenzulernen, persönlich. Damit du Zeit hast, nicht an deiner Selbstverherrlichung zu arbeiten, in Dinge zu investieren, die du eh nicht mitnehmen kannst, wenn du stirbst, sondern dass du an deiner Beziehung zu Gott arbeiten kannst. Du hast jetzt noch Zeit, mit Gott in Beziehung zu treten. Möglich gemacht durch eine Person, die den Riss kittet, die Erlösung schenkt und die den Weg zu Gott wieder möglich macht. Noch hier, wenn wir so ein Kind wieder vor Augen haben, ein Kind macht sich normalerweise keine Gedanken, was auf den Tisch kommt. Ja, höchstens die Frage, mag ich das oder mag ich das nicht? Aber ein Kind macht sich keine Sorgen darum, dass nicht genug da ist. Zumindest in unserem Breitengraden bei kleinen Kindern möchte ich mal einfach darauf schließen. Irgendwo ist diese Zusicherung der Eltern, ich werde dich versorgen. Und die Liebe der Eltern geht so weit, dass sie manchmal auch sagen, du sollst essen, ich kann noch ein bisschen hungern. Es ist eine Versicherung der Eltern gegenüber den Kindern. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, wie reagiert ein älter werdendes Kind darauf, wenn es mehr und mehr versteht, welch große Opfer die Eltern teilweise auch dafür bringen? Zeit zu investieren, um zu arbeiten, Zeit zu investieren, um zu kochen, um genug da zu haben, einkaufen zu gehen, selber vielleicht zu verzichten, wenn nicht genug da ist. Wie reagiert so ein Kind? Oder du, wie reagierst du darauf, wenn ich sage, dass Gott ein Riesenopfer gebracht hat? Der Schöpfer, der so etwas Großes geopfert hat, um dir ewiges Leben zu schenken, dein Leben zu halten und dich in den Himmel zu bringen. Wie reagierst du darauf? Wie gesagt, es geht heute darum, seine Freundlichkeit kennenzulernen, um mit ihm in Beziehung zu treten. Und damit kommen wir schon zum vierten Punkt und werden uns um diese eine Person drehen, die das alles wieder möglich gemacht hat, die diese zerrissene Beziehung wieder heil machen kann. Wir kommen vom vollkommenen Zustand zum verzwickten Zustand, in dem wir heute noch leben, über den versicherten Zustand, dass Gott Zeit schenkt, dass er das alles erhält, damit wir ihn kennenlernen dürfen und er versorgt. Und dann möchte ich nicht nur zeigen, dass er dich und mich versorgt in unserem Alltäglichen, sondern vielmehr auch unsere Seele versorgt, für unser ewiges Leben gesorgt hat. Ich muss deutlich machen, wenn wir dann gleich um die Versorgung uns drehen. Gott hat diese allgemeine Zusage gegeben, die wir gerade gelesen haben, Saat und Ernte. Aber ganz speziell sorgt er für seine Kinder. Das werden wir gleich noch lesen. Aber es geht nur um die, die schon mit Jesus leben, die eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Da verspricht er das. Komme ich gleich drauf zurück. Zunächst möchte ich dieses große Opfer, diese große Versorgung gewissermaßen Gottes zeigen. Und das hat mit dieser einen Schlüsselperson zu tun. Jesus Christus. Er ist die Person, die diesen Riss kittet. Er ist die Person, die Erlösung schenkt. Er ist die Person, die den Weg zu Gott in den Himmel wieder möglich macht. Jesus Christus. Zusammengefasst finden wir das hier hinter mir. Dieses große Opfer, das Gott gebracht hat. Dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat ihn hingegeben, er hat ihn gegeben. Ein großes Opfer, sein eigenes Kind in diese kaputte Welt zu schicken, um dann letztlich für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Er selber, Jesus Christus, hat dieses Leben gelebt ohne Sünde. Er hat nicht das Ziel verfehlt. Er hat keine Schuld vor Gott auf sich geladen. Und das hat er trotzdem geopfert für dich und mich. Er ist schuldlos am Kreuz gestorben, um diesen Riss zu kitten und die Erlösung zu bewirken und den Weg frei zu machen, über diesen Riss drüber zu Gott in den Himmel. Diese Schlucht zu überwinden. Das ist mein Aufruf an dieser Stelle an dich, der du ohne persönliche Beziehung zu Jesus lebst. Lass dich versöhnen mit Gott. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Der kann im Glauben an das, was Jesus getan hat, dass er gestorben und auferstanden ist, über diese Brücke gehen, bildlich gesprochen, und kommt im Himmel an. Also wie erlangst du diese Vergebung deiner Schuld, indem du daran glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben und auferstanden ist? Indem du ihm deine Schuld eingestehst und sagst, Gott, Jesus, ich schaffe es nicht, ich komme gar nicht alleine zu dir. Ja, du meinst vielleicht, ich weiß doch genug über Gott. Ich habe doch so viele gute Taten gemacht, irgendwie muss er das doch aufwiegen. Ich spende ja auch genug, ich verhalte mich ja ordentlich. Nichts wird dich über diese Schlucht bringen, außer das Kreuz, außer Jesus Christus und der Glaube an ihn. Dass du umkehrst mit deinem Leben und sagst, ohne Gott schaffe ich es nicht, ich brauche Jesus. Und so darfst du rübergehen mit dieser Vergebung, die er dir dann zuspricht, wenn du eingestehst, dass du ohne ihn nicht kannst und um Vergebung bittest. Und wenn du das angenommen hast, und damit komme ich zu diesem Versorgungspunkt, den wir uns vor uns sehen, wo Gott sagt, hey, ich werde dich, der ich dich gerettet habe, der du mein Kind geworden bist, versorgen. Es ist kein Garant dafür, dass es uns immer gut geht, dass wir keine Krankheit haben, dass wir immer so in Hülle und Fülle versorgt sind, in dem Sinne, dass wir das Beste vom Besten am Tisch haben, aber wird uns grundsätzlich versorgen. Und jetzt machen wir einen Riesensprung in Matthäus 6 hinein, direkt ins erste Buch im Neuen Testament. Das ist mitten in die Bergpredigt hinein, die Jesus hält, wo er von dieser fürsorglichen Versorgung, von dieser Freundlichkeit des Vaters redet. Matthäus 6, die Verse 25 und 26. Das ist gewissermaßen der Versorgungsmodus, wo du hineingelangst, wenn du sein Kind bist. Matthäus 6, 25 und 26. Deshalb sage ich euch, seid um nichts besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Deshalb, und wir fragen, weshalb? Entweder, so sagt Jesus vorher, kümmern wir uns um die Schätze, die wir auf der Erde sammeln können und gucken, dass es uns irgendwie gut geht und denken gar nicht an das danach und dienen gewissermaßen mit unserem Leben dem, woran wir uns hier halten. Oder wir nutzen die Zeit, die er uns schenkt und das Leben, was er uns schenkt und kümmern uns um ewig bleibende Schätze, um eine persönliche Beziehung mit ihm, um das, was den Menschen dient, dass sie Gott kennenlernen. Deshalb, wenn wir Gott dienen, ist diese Versorgung eingeschlossen, weil wir uns da auf was ganz anderes konzentrieren sollen. Das macht am Ende des Kapitels deutlich. Schaut zuerst darauf, dass ihr euch um mein Reich kümmert, dass ihr da wirksam seid. Sammelt euch Schätze für die Ewigkeit. Und ich werde euch versorgen. Ich werde euch durchbringen. Und da gebraucht ihr so ein schönes Bild. Vögel. Vögel, habt ihr das gesehen, sie säen und ernten nicht. Säen und ernten. Das tun sie nicht. Wer macht das für sie? Durch Menschenhände natürlich. Gott versorgt sie. Dass Dinge auf den Feldern liegen bleiben und die Vögel werden ernährt. Gottes Freundlichkeit in der Geschichte von Säen und Ernten. Und dann sagt Jesus am Ende eine rhetorische Frage. Das ist der Blick, den er dahin lenkt. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Ja, natürlich. Du darfst dich, wenn du sein Kind bist, seiner Versorgung anvertrauen. Du darfst dich umso mehr in sein Reich investieren. Lest das Kapitel zu Ende. Du darfst dich hinein investieren und er wird sich darum kümmern, dass du durchkommst, dass du durchgetragen wirst. Durch dieses große Opfer des Schöpfers, damit du ihm in eine Beziehung wieder treten kannst, damit der Riss gekittet wird, seine Schuld vergeben werden kann. Dabei bleibt es nicht, sondern er versorgt dich auch und bringt dich nach Hause. Es geht ja darum, dass du Gottes Freundlichkeit erkennst. Und sie kommt in all diesen Punkten sehr zum Ausdruck. Dass du eine persönliche Beziehung zu ihm hast, zu Jesus Christus, und dass du diese Freundlichkeit, diese Güte, diese Fürsorge des Vaters Tag für Tag erleben kannst. Gottes Freundlichkeit in der Geschichte von Säen und Ernten war zunächst vollkommen, dann verzwickt. Und doch hat Gott gesagt, ich versichere euch, werde alle Tage säen und ernten, werde ich mich darum kümmern. Du bist versorgt. Wenn du sein Kind bist, auf einer greifbaren Ebene, aber vor allem sagt er dir, hey, ich habe dafür gesorgt, dass du wieder zu mir in den Himmel kommen kannst, durch Jesus Christus. Nimm das für dich in Anspruch. Und dann, und damit möchte ich in die Zukunft schauen, ich wahrsage nicht, aber die Bibel schaut in die Zukunft. Sie spricht von der Vollendung. Und das ist der letzte Punkt. Und da darf ich jeden, der in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebt, eine Hoffnung und eine Sicht malen, weil die Bibel sie malt, eine Freude aufzeigen, auf welchen Weg oder auf welches Ziel wir hinsteuern. Es gibt eine Vollendung. Gott führt zu seinem Ziel. Und jeder, der zu Jesus Christus umgekehrt ist, diese Vergebung in Anspruch genommen hat, der läuft auf diese Vollendung zu. Wisst ihr, wo Jesus jetzt ist? Beim Vater, und er baut Wohnungen für die, die bei ihm sein werden. Wir haben vorhin ja noch, vielleicht könnt ihr euch erinnern, von den Geburtswegen gesprochen. Und da ist die Geburt gewissermaßen schon da, was wir jetzt gleich sehen und lesen werden. Das hängt mit dieser zukünftigen Herrlichkeit, dieser Vollendung zusammen. Und dahin hat gewissermaßen Jesus diese Brücke gelegt durch das Kreuz. Er sagt an anderer Stelle, das kann man sich vielleicht gut merken, möchte ich dir noch mitgeben. Jesus sagt, ich bin der Weg. Wir können auch vielleicht sagen, hier die Brücke in dem Bild zu bleiben. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist diese zentrale Schlüsselperson. Deswegen ist die Frage, hast du Jesus in deinem Leben, ja oder nein? Aber wenn du mit Jesus lebst, dann wirst du in diesem Endpunkt der Geschichte, und es ist nicht ein Endpunkt, sondern es ist ein Ewigkeitspunkt, der da gewissermaßen weitergeführt wird. Aber für uns heute ist es ein Endpunkt in der Geschichte vom Säen und Ernten. Du wirst ihn erleben, du wirst da sein und du wirst das sehen, was die Bibel nun, und wir machen wieder einen großen Sprung, im letzten Buch der Bibel zeigt, in der Offenbarung, direkt im letzten Kapitel, Kapitel 22, Vers 2. Da geht es um die Vollendung und da wird etwas sein, und das hat auch was mit Säen und Ernten zu tun. Und Gott ist wieder so freundlich und fürsorglich, weil er das tut. Er sorgt dafür. Offenbarung 22, Vers 2. In der Mitte der Straße, also der himmlischen Stadt, in der Mitte der Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens oder Bäume des Lebens, die 12-mal Früchte trägt, in jedem Monat Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Gott sorgt. Säen und Ernten, es werden Bäume sein, die ständig Frucht bringen. Einmal im Monat, kann man sich gar nicht vorstellen. Beim Unkraut kann man sich es gut vorstellen, das sprießt ständig. Aber Frucht jeden Monat, ich kenne keine Pflanze, kann mich Botaniker gerne aufklären, aber einmal im Monat Frucht. Was für eine Fürsorge Gottes, was für eine Herrlichkeit das sein wird. Die ganze Beschreibung rundherum, auch das könnt ihr gerne mal in Ruhe lesen, wie schön das sein wird. Vollendung. Und dann diese Blätter, auch da möchte ich nicht drauf eingehen, aber hier steht am Ende zur Heilung. Sie machen heil. Wunderschön. Was für eine Perspektive für jeden, der mit Jesus lebt. Auf was laufen wir dazu? Es ist so herrlich, so schön. Ich freue mich sehr, das zu sein und das zu sehen. Diesen Strom, dieses Glänzende, diese Straßen aus Gold und boah, Hammer. Und so wird Gott sein Versprechen erfüllen. Warum kann ich das sagen? Weil er schon so viele Versprechen erfüllt hat. Viel mehr als ein Vater das für seine Kinder tun kann. Bei uns hapert es manchmal. An der Zeit, an Dingen, die dazwischen kommen, an Krankheiten. Aber Gott wird es tun. Er hat so viele schon unglaubliche Versprechen erfüllt, bis in die kleinsten Details. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass das einmal so sein wird. Die einzige Frage ist, willst du dabei sein? Ich hoffe ja. Er ist die Antwort, er ist der Schlüssel, Jesus Christus. Und damit haben wir gewissermaßen heute diesen Raketenflug gemacht vom ersten Buch, im ersten Kapitel bis zum letzten Buch, im letzten Kapitel. Und wir haben an vielen Stellen Gottes Freundlichkeit gesehen. Gottes Freundlichkeit in der Geschichte von Säen und Ernten. Wir hätten noch viel mehr Stellen lesen können und hätten viel mehr noch entdecken können. Aber wir sehen, wie Gott es alles vollkommen gemacht hat. Wie der Mensch das alles in eine verzwickte Lage gebracht hat, die bis heute ist. Jeder Mensch lebt von Natur aus ohne Gott. Aber Gott hat nicht hingeschmissen, sondern hat versichert, er hat Möglichkeit gegeben zum Leben, zum Überleben, Zeit geschenkt, dass du Jesus kennenlernen kannst. Und hat dafür gesorgt, dass alles vorbereitet ist. Nimm es für dich in Anspruch. Und er wird es alles zur Vollendung führen. Du wirst ernten, was du sähst. Ein biblisches Prinzip, was wir auch manchmal so sagen. Guck mal, was du hier erntest, das hast du gesät. Das ist ein biblisches Prinzip. Was säen wir jetzt? Denken wir jetzt an die Ewigkeit oder nicht? Du wirst ernten, was du säst. Hast du bereits für die Ewigkeit gesät und ein Leben mit Jesus Christus begonnen?